Deutschlandfunk. Der Tag.
Ist es nicht schrecklich, dass in diesem Lande jeder Idiot zu allem eine Meinung hat? Ist es nicht furchtbar? Ich glaube, das ist falsch verstanden worden mit der Demokratie. Man darf in der Demokratie eine Meinung haben, man muss nicht. Das wäre ganz wichtig, dass ich das mal rumspreche. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Das wäre schön.
Ich bin ja wirklich nicht immer Dieter Nuhrs Meinung, aber das ist wohl einer der klügsten Sprüche, der leider immer noch viel zu wenig Beachtung findet. Oft ist das einfach nur ärgerlich, aber bei Themen wie Corona kann das sogar echt gefährlich werden. Rund um das Virus kursieren ja nicht nur die absurdesten Verschwörungstheorien im Netz, sondern auch abenteuerliche Behandlungstipps und Heilversprechen. Wenn selbst der US-Präsident behauptet, bald gäbe es eine Impfung dagegen, obwohl Experten und die Weltgesundheitsorganisation betonen, dass das noch überhaupt nicht absehbar ist, dann muss ganz schnell mit Fakten dagegen gehalten werden. Klare Kommunikation in der Krise statt beruhigender Floskeln. Gibt's hier gleich. Und in Asien, wo das neue Virus ja zum ersten Mal entdeckt wurde und jetzt auch am weitesten verbreitet ist, da sind trotz der Corona-Angst tausende Frauen auf die Straße gegangen am Weltfrauentag. Auch in Indien, wo es bis zur Gleichberechtigung noch ein besonders weiter Weg ist. Der Tag am 9. März 2020. Sarah Zerback hier. Hi. Corona ist ein Stresstest für die Politik, für die Wirtschaft, für die gesamte Gesellschaft. Das wird auch in Deutschland immer offensichtlicher. Infizierte gibt es inzwischen in allen Bundesländern. Erste Fußballspiele finden ohne Fans statt. Messen wurden abgesagt. Der DAX ist im Keller. Und auch dem Bundesgesundheitsminister dämmert so langsam, dass der Spruch »Keine Panik bitte« keine gelungene Krisenkommunikation ist, sondern bei vielen genau das Gegenteil auslöst. Hamsterkäufe und Panik eben. Was hilft, ist eine realistische Einschätzung der Situation. Das hat er heute einmal mehr versucht, saß mit Experten vom Robert-Koch-Institut in der Bundespressekonferenz zusammen und der Kollege Volker Finthammer saß auch mit dabei. Hallo Volker, hallo nach Berlin.
Hallo, ich grüße dich, Sarah.
So, was man jetzt ja hört, so zur Gefahreneinschätzung ist, dass das Robert-Koch-Institut, also die Institution auch der Bundesregierung ja in solchen Krisen, sagt, es ist so mäßig die Gefahr. Was heißt das denn genau?
Ja, im ersten Moment klingt das alles lapidar. Es ist ja so eine Form wie die Grippe. Also man bekommt eine Erkältung, die einen verkraften sie gut, 80% verkraften sie gut, aber für die, die eben gesundheitlich angeschlagen sind oder Vorschädigungen haben, die verkraften sie eben nicht gut. Die Sterblichkeitsrate in Italien ist deutlich gestiegen, weil es eben kein Immunsystem dagegen gibt. Das muss der Körper noch trainieren. Wir müssen das auch alle mal bekommen, damit der Körper das trainieren kann. Es gibt weder einen Therapeutika und es gibt auch keine Impfmittel dagegen. Und das macht es eben zur Gefahr, zumindest für ältere Menschen und die, die krankheitsbedingt schon Vorerkrankungen haben, die dann zu der Risikogruppe gehören können. Und dann hat der Minister vorhin gerade gesagt oder heute Nachmittag gesagt, es gibt 28.000 Spezialbetten für Lungenentzündungen in Deutschland und die müssen nach Möglichkeit in so einer Situation freigehalten werden. Da darf es keinen Ansturm auf die Kliniken geben, damit man das alles handeln kann. Also kommt es darauf an, das Virus zuzulassen, aber es auszubremsen, wo immer es geht.
Was heißt das denn unterm Strich? Also wir hören vielfach in den vergangenen Tagen, Deutschland sei da bestens gerüstet, aber da ändert sich jetzt ja auch so ein bisschen, ich sag mal, das Wording der Bundesregierung. Man warnt da vielleicht ein bisschen mehr. Also wie schätzt die Bundesregierung, der Bundesgesundheitsminister da selbst ein? Wie gut sind wir denn darauf vorbereitet?
Ja, da spricht man in den letzten Tagen ja immer von einem dynamischen Prozess. Das fing ja so rein statistisch betrachtet ganz langsam an mit 200 Infektionen da noch in Anfang vergangener Woche. Mittlerweile sind wir bei knapp 1200 und das Tempo nimmt auch absehbar weiter zu, weil natürlich die Ansteckungsrate gegeben ist. Der Ansteckungsprozess funktioniert relativ schnell. Das reicht ja die berühmte Tröpfcheninfektion in relativer Nähe. Und das kann bei Großveranstaltungen und anderen Geschichten, wo man eben Menschen begegnet, die erkältet sind und man nicht weiß, ob es das Coronavirus oder etwas anderes ist, relativ schnell geschehen. Und deswegen gibt es im Moment überall diese Warnungen, diesen Prozess zu verlangsamen, weil man eben das Risiko nicht eingehen möchte, dass das Gesundheitssystem, das prinzipiell erstmal ganz gut dasteht, dann doch überlastet wird, weil die Ausbreitungsgeschwindigkeit am Ende zu hoch sein könnte. Und das wäre nämlich dann ein Problem, das hält dann auch das beste Gesundheitssystem nicht durch, wenn dann plötzlich 28.000 Betten. Ich habe es schon gesagt, sagen wir mal 40.000 wirklich schwere Lungenerkrankungen in Deutschland innerhalb kürzester Zeit auftreten würden. Und genau dieses Szenario, das möchte man eben damit vermeiden, also den Grad der schweren Infektionen gering halten.
Damit dann eben auch nicht auf einmal der eine gegen den anderen ausgespielt wird, weil es dann ja andere Kranke gibt, die versorgt werden müssen und dann eben diese zusätzliche Zahl. Ne? Jetzt gibt es ja einige Maßnahmen, viele Messen wurden schon abgesagt, die ETB, die Leipziger Buchmesse. Und ansonsten ist es ja so, dass der Bundesgesundheitsminister jetzt ermuntert, ausdrücklich alles über 1000 Teilnehmer abzusagen. Warum ordnet er das nicht einfach an? Warum verbietet er das nicht?
Naja, das lässt das Infektionsschutzgesetz so erstmal nicht zu. Das muss tatsächlich immer regional entschieden werden. Und das hat auch immer etwas mit einer regionalen Gefahreneinschätzung zu tun. Natürlich ist es etwas anderes, als wenn ich jetzt eine Veranstaltung in der Uckermark machen will, wo bislang nach meinem Kenntnisstand keine Erreger, keine Infektionen bekannt sind. Oder ob ich das im Landkreis Heinsberg mache oder rund um Heinsberg mache, wo im Moment tatsächlich knapp 500 Menschen infiziert sind. Da bedarf es immer einer konkreten regionalen Einschätzung, wie für einzelne Veranstaltungen zu handeln sind. Und der zweite Punkt, der dazukommt, auch das ist am Ende relevant. Wenn Veranstaltungen abgesagt werden, dann kostet das. Dann müssen die Veranstalter entschädigt werden. Und das machen jeweils die regionalen, kommunalen Träger, die dann dafür verantwortlich sind, die Gesundheitsämter beispielsweise. Also auch das geht dann perspektivisch schnell ins Geld, wenn ich alles absage. Und nach dem deutschen Infektionsschutzgesetz ist es tatsächlich so, dass nicht der Gesundheitsminister für diese Absagen zuständig ist, sondern die jeweiligen regionalen Gesundheitsbehörden. Das ist unser föderales System, hat aber auch genau den Hintergrund, dass man versucht, zu möglichst präzisen Einschätzungen zu kommen, wo ist es notwendig oder wo kann man, weil eben keine Infektionsfälle vorliegen, Veranstaltungen gegebenenfalls noch zulassen.
Da ist ja Information einfach wahnsinnig wichtig. Und es stellt sich schon der eine oder andere die Frage, beziehungsweise es gibt ja Beispiele, wo das dann bei irgendwem auf dem Schreibtisch landet, in irgendeiner Kommune oder Behörde, wo die Menschen auch sagen, also ich bin da jetzt ein bisschen mit überfordert. Stößt da der Föderalismus auch irgendwo an Grenzen gerade?
Naja, das ist ja wie immer ein Lernprozess. Natürlich sind jetzt alle von dieser Entwicklung überrascht worden. Auch die Gesundheitsämter, die haben an alles andere gedacht. Die haben schon ihren Urlaub geplant, aber nicht damit gerechnet, dass jetzt so eine Viruskrise auf uns zukommt. Und insofern findet in so einer Situation für alle Seiten wieder ein Lernprozess statt. Und ich bin mir schon ziemlich sicher, dass in den Gesundheitsämtern vor Ort im Moment dann doch versucht wird, die Situation zu handeln und zu meistern. Da wird es sicherlich die eine oder andere Fehlentscheidung geben. Aber im Großen und Ganzen findet da in meinen Augen schon ein Lernprozess statt bei dem Versuch, die richtigen Entscheidungen jeweils zu treffen. Da kann man sicherlich kaum schwere Vorwürfe machen.
Was ist denn mit einzelnen Schutzmaßnahmen? Also wie konsequent müssen die ja hochgefahren werden? Zum Beispiel, wenn wir über Schulschließungen reden etc. Du hast vorhin das Beispiel Italien genannt, wo das ja jetzt schon seit einigen Tagen gemacht wird. Da sind natürlich die Fallzahlen auch viel höher. Hilft das denn jetzt noch zu diesem Stand oder wäre das nur noch Aktionismus, weil wir eigentlich das Zeitfenster für solche Maßnahmen schon verpasst haben? Also wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, da war es zumindest ziemlich interessant, dass der Gesundheitsminister heute von generellen Schulschließungen abgeraten hat. Mhm. Aus dem einfachen Grund, wenn die Kinder zu Hause bleiben, müssen auch die Eltern oder zumindest Elternteile zu Hause bleiben. Und das hat ja dann auch sofort Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Aber stellen wir uns mal vor, das sind Pfleger oder Ärzte, die zu Hause bleiben müssen. Die werden ja auf der anderen Seite auch gebraucht. Also auch da gab es dann das klare Votum, das jeweils nur regional nach dem konkreten Bedarf zu entscheiden, um da keine Welle in Gang zu setzen, die sich am Ende möglicherweise auch nachteilig auswirken kann, weil in bestimmten Bereichen einfach Mitarbeiter fehlen. Überall da, wo vielleicht schon Heimarbeit empfohlen wird und möglich ist, sieht das vielleicht schon ein wenig anders aus. Aber es sind eben auch viele Produktionsbetriebe, da werden die Menschen im Moment gebraucht. Denken wir mal an die Herstellung von Desinfektionsmitteln und anderes auch. Das ist ja nicht so, dass das alles nur aus China kommt. Da gibt es schon auch noch Betriebe in Deutschland, die sowas herstellen. Und da werden natürlich auch die Mitarbeiter gebraucht. Die können nicht einfach zu Hause bleiben.
Und die Wirtschaft hat die Bundesregierung ja besonders auf dem Schirm. Das wissen wir auch nach dem Koalitionsausschuss, der ja bis in die Nacht getagt hat. Du weißt es, weil du hast es bis in die Nacht auch verfolgt. Da will die Bundesregierung natürlich zeigen, wir sind handlungsfähig, tun da was. Werden denn die Maßnahmen, die da jetzt beschlossen wurden, wie zum Beispiel Kurzarbeiterregelung, werden die der wirtschaftlich angespannten Lage durch Corona gerecht?
Ja, ich glaube, davon kann man ausgehen. Die Kurzarbeiterregelung, das ist ja eine, die bereits 2008, 2009 während der Finanzkrise eingeführt wurde, als man auch nicht wusste, welche Auswirkungen das auf die Wirtschaft insgesamt haben könnte. Und das wird von der Wirtschaft sehr begrüßt, weil es eben ein sehr flexibles Instrument ist. Sprich, der Staat greift ein, beziehungsweise die Bundesagentur für Arbeit zahlt einen erheblichen Teil der Kosten, damit die Mitarbeiter eben über Kurzarbeiterregelungen weiter beschäftigt bleiben, nicht gekündigt werden müssen und die Unternehmen an der Stelle eine kräftige Entlastung erfahren. Und das ist schon ein Instrumentenkasten, der zumindest damals gut geholfen hat. Und die Bundeskanzlerin hat es heute Nachmittag beim deutsch-griechischen Wirtschaftstreffen hier in Berlin auch gesagt, dass sie davon ausgeht, dass das auch diesmal ein wirkungsvolles Instrument sein könnte. Und darüber hinaus soll es ja ganz konkret auch Liquiditätshilfen etwa für Messebauer und andere Unternehmen geben, für die Tourismusbranche. Wir sind da auch erst möglicherweise am Beginn einer Welle, denn viele Produktionsengpässe oder sowas werden sich auch erst in den kommenden Wochen und Monaten abzeichnen. Ich habe heute gerade gehört, dass im Moment noch die letzten Schiffe aus China mit Vorprodukten zu uns unterwegs sind, aber dann die Lieferung danach, die steht möglicherweise in Frage, sodass diese Engpässe, von denen geredet wird, die tauchen wahrscheinlich erst in ein paar Wochen so wirklich auf.
Und wir haben jetzt heute aktuell gesehen, DAX ist im Keller und da gibt es ja schon das ein oder andere Unternehmen, das einfach fürchtet, Konkurs zu gehen, weil entweder die Nachfrage ausbleibt oder das Personal. Also auch das wieder ein atmender Prozess, höre ich daraus. Da ist noch nicht jede Frage sozusagen beantwortet, ne?
Ja, bis das in der Realwirtschaft ankommt, dauert das immer ein wenig länger. Was den DAX angeht, da würde ich sagen, da ist im Moment natürlich auch viel Spekulation dahinter. Das ist ja auch immer so in Krisen, dass so etwas spekulativ ausgenutzt wird, um Gewinne auf anderer Seite abzuziehen. Also da würde ich sagen, bei dem DAX-Einbruch spielt auch die Spekulation ganz gewiss eine große Rolle. Das ist nicht nur die reale Angst.
Volker, vielen Dank fürs Update und ich sag mal so, alles Gute nach Berlin. Bleib gesund, bis bald.
Ja, und wir hören uns wieder.
Machen wir bestimmt. Dank dir. Ciao.
Tschüss.
In Deutschland, da ist der 8. März, der Weltfrauentag oder Frauenkampftag auch, ein ziemlich wichtiges Datum und das schon seit über 100 Jahren. In Indien allerdings, da hat er bis vor kurzem eigentlich noch überhaupt keine Rolle gespielt. Das hat sich dann eher schlagartig geändert nach den ziemlich brutalen und sogar tödlichen Massenvergewaltigungen, die immer wieder in den vergangenen Jahren aufgedeckt wurden und viele aufgerüttelt haben auch zum ersten Mal. Und so ist auch die Aktion von Indiens Premierminister Modi zu erklären. Der stand dafür massiv in der Kritik und hat jetzt rund um den 8. März dazu aufgerufen, Geschichten und Beiträge auf seinen Social-Media-Kanälen zu teilen. Da ist er einer der Politiker mit der größten Reichweite. Und in diesen Geschichten, da sollte es dann um das Leben und die Arbeit von Frauen gehen. Unter dem Hashtag She Inspires Us. Darunter gab es dann viel Inspirierendes, aber auch Schockierendes. Und so lässt sich wohl auch die Recherchereise meiner Kollegin Katharina Nicolai zusammenfassen in die Region. Die ist vor ein paar Tagen von einer Reise nach Indien und Nepal zurückgekommen und ist da immer wieder über ein Sprichwort gestolpert, das sie mir im Vorgespräch schon verraten hat, auf ihrer Recherche zum Thema Frauenrechte. Und dieses Sprichwort lautet, ein Mädchen großzuziehen, das ist wie den Garten seines Nachbarn zu wässern. Katharina, was hat es denn mit diesem Sprichwort auf sich? Was steckt dahinter?
Ja, das beschreibt eigentlich echt ganz gut in einem Satz die Ursache der Misere von Frauen in Indien und überhaupt in Südasien. Denn dort ist es üblich, dass Frauen nach der Heirat Teil der Familie ihres Mannes werden. Die ziehen dann damit ein, leben da im Großfamilienverband und kümmern sich später dann auch um die Schwiegereltern. Und Eltern, die eine Tochter haben, wissen ganz genau, das Mädchen verlässt sowieso das Haus. Davon haben sie nicht viel, wenn das eine gute Ausbildung bekommt. Also investieren sie lieber in die Ausbildung ihrer Söhne, die sie ja dann nachher später versorgen.
Ja, kann man sich vorstellen, bedeutet nichts Gutes für die Mädchen oder später die Frauen, oder?
Nein, überhaupt nicht, denn sie haben keine oder nur eine geringe Schulausbildung. Sie haben dann auch kaum eine Möglichkeit, irgendwie einen Job zu erlernen und später keine Einkommensmöglichkeit. Das heißt, sie sind in totaler Abhängigkeit von ihrem Mann. Sie müssen dann halt auch aus schierer Not einfach in einer gewalttätigen Beziehung bleiben, weil sie einfach nicht unabhängig werden können. Und wenn sie dann doch alleine dastehen, dann leben sie wirklich in tiefster Armut. Ich habe da zum Beispiel eine Frau kennengelernt, die war 26, hatte einen 15 Jahre alten Sohn. Das heißt, die ist mit 13 verheiratet worden und die ist mit 15 Witwe geworden. Und die hat überhaupt keine Chance, in irgendeiner Form auf den grünen Zweig zu kommen. Die ist wirklich nur auf Almosen angewiesen.
Wow, mit 13 verheiratet. Ist das die Regel tatsächlich?
das war überhaupt nicht ungewöhnlich. Das wird jetzt langsam ein bisschen ungewöhnlicher, aber kommt durchaus noch vor. Also als ich jetzt gerade in Nepal war, waren es gleich zwei Frauen, die ich kennengelernt habe, die in dem Alter verheiratet worden sind. Das Alter steigt ein bisschen, jetzt ist es eher so 16, aber das ist auch noch wirklich sehr, sehr früh und absolut nicht unüblich. Und der Gedanke, warum die Mädchen so früh verheiratet werden, ist einfach, dass man sagt, naja, es geht sowieso nicht zur Schule, bekommt sowieso keine Ausbildung, dann kann es auch heiraten.
Das ist natürlich krass, das sind ja einfach noch Kinder. Was macht das denn mit den Mädchen?
Ja, zum einen ist es natürlich eine schwere Menschenrechtsverletzung, wenn die Mädchen sich ihren Ehepartner nicht selber auswählen können. Das ist nicht der Fall. Die stimmen dann zwar schon irgendwie zu, wenn der Vorschlag gemacht wird unter Druck, aber eine richtige Entscheidung darüber zu treffen, wen man heiraten will, mit wem man sein ganzes Leben verbringen will, dazu muss man eigentlich schon wirklich erwachsen sein. Und dann gibt's natürlich psychische Probleme, wenn die so früh von zu Hause weg müssen, zumal sie ja auch von ihren Schwiegermüttern oft ziemlich schlecht behandelt werden. Die haben das selber durchgemacht, als sie 13, 14 waren und geben jetzt die Behandlung, die sie von ihren Schwiegermüttern erlebt haben, auch wieder an die neuen Schwiegertöchter weiter.
Also seelisch eine ganz große Belastung. Gibt es da auch körperliche Folgen?
Ja, die schlimmste körperliche Folge sind eigentlich diese viel zu frühen Schwangerschaften. Mit 13 oder auch mit 16 ist der Körper von der Frau einfach noch nicht für eine Geburt bereit. Das gibt oft schwere Verletzungen. In Deutschland macht man deswegen bei so frühen Schwangerschaften eigentlich immer einen Kaiserschnitt. Aber in Indien, beziehungsweise überhaupt in Südasien, da gibt es oft nicht mal eine vernünftige Geburtshilfe für eine Geburt, die normal und spontan verläuft. Da ist jetzt an Kaiserschnitt, weil das Mädchen besonders jung ist, überhaupt nicht zu denken.
Zusätzlich hört man ja auch immer wieder aus Südasien, dass Mädchen sogar auch gezielt abgetrieben werden. Ist das noch Stand der Dinge?
Das kommt nach wie vor, ist zwar verboten und es kommt sogar vor, dass Mädchen kurz nach der Geburt getötet werden. Und der Grund dafür ist einfach, dass die Eltern bei der Verheiratung von Mädchen eine hohe Mitgift zahlen müssen. Das heißt, wenn die jetzt die dritte Tochter oder vielleicht auch die zweite Tochter bekommen, dann fangen die an zu rechnen und sagen so, wenn ich jetzt irgendwie 3, 4 Jahresgehälter für die Verheiratung von diesem Mädchen zahlen muss, das kann ich mir einfach nicht leisten. Ich habe ja schon eine Tochter. Und dann treiben sie lieber ein Mädchen ab und hoffen darauf, dass das nächste Kind dann Sohn wird, der dann seinerseits wieder eine Mitgift mitbringt in die Familie. Ja. Und das führt einfach dazu, dass in manchen Gegenden auf 1000 Jungs weniger als 900 Mädchen kommen.
Und wen heiraten dann diese ganzen Jungs, wenn es keine Mädchen gibt? Andere Jungs?
Ja, das ist nämlich genau das riesige Problem. Denn die Jungs, die ganz unten auf der sozialen Leiter stehen, die also arm sind, keine gute Ausbildung haben, die bekommen einfach keine Frau mehr ab. Und das führt zu einer unglaublichen sexuellen Frustration und damit lässt sich auch zumindest zum Teil diese große sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen erklären, von der man in Indien immer wieder hört.
Ja, haben wir ja auch. Es ist ja bis zu uns hier rüber geschwappt, als da vor 7 Jahren diese Massenvergewaltigung weltweit ja für Schlagzeilen gesorgt hat. Jetzt könnte man ja auch auf der anderen Seite vermuten, also dass es eben nicht nur zu Frust führt, sondern je weniger Frauen da sind, desto mehr werden die auch umgarnt und könnten dann vielleicht sogar in ihrem Ansehen steigen. Aber das ist eher jetzt so Utopie, naives Denken, oder?
Ja, das ist aber ein Gedanke, den ich tatsächlich auch hatte. Mit der Einstellung bin ich oder mit der Fragestellung bin ich damals, als ich mich intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, nach Indien gegangen und habe gefragt, sagt mal, wenn ihr nur noch so wenig Mädchen habt, denn Frauen müssen doch auf Händen getragen werden. Mhm. Nee, hat man mir gesagt, das ist leider nicht so. Denn dadurch, dass die Frauen so knapp werden, werden sie eher zu einer Handelsware. Da gibt's richtig Mittelsmänner, die aus den besonders armen Gegenden, wo die Leute kein Geld für eine Abtreibung von Mädchen haben, wo es also noch viele Mädchen gibt, dass sie von dort dann wirklich junge Frauen quer durch diesen riesigen Subkontinent in Gegenden, wo eben Mädchenmangel ist, geradezu importieren und da zahlen die Familien für ihre Söhne dann auch viel Geld und dann ist die Frau doch eher, wird sie noch mehr als Eigentum angesehen, mit dem man mehr oder weniger machen kann, was man will. Und das muss man sich mal vorstellen, es kommt sogar vor, dass dann arme Familien im Westen des Landes ein Mädchen für mehrere Söhne kaufen, muss man sagen. Also das sind Frauenrechtsverletzungen, das will man sich gar nicht vorstellen.
Gibt es denn ja im Land selbst, im Kontinent selbst irgendwie so ein Problembewusstsein oder ja auch schon Ansätze für Wege aus dieser Misere?
Also ein Problembewusstsein wächst auf jeden Fall. Da ist es dann nur oft so, dass man sagt, so ja, also das ist ja alles ganz furchtbar, aber ich möchte doch lieber doch mehr Söhne haben. Also das ist so, wasch mir den Pelz, aber mach mir nicht nass, sollen sich andere drum kümmern. Das ist schon da, aber es gibt tatsächlich auch viele Ansätze von unterschiedlichen Hilfsorganisationen, sowohl von lokalen Hilfsorganisationen als auch von internationalen. Und einer davon ist, dass man einfach versucht, den Status der Frauen zu verbessern. Einfach dadurch, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, ein Einkommen zu verdienen. Denn in dem Moment, wo sie selbstständig sind, wo sie Einkommen haben, sind sie auch automatisch für die Familien mehr wert und ihre ganze Position ändert sich.
Wenn die aber bisher ja in Ehen gefangen sind und eben nichts verdienen, wie kriegt man es dann hin, dass diese Frauen in Zukunft da mehr Selbstständigkeit erlangen und eben eigenes Geld verdienen?
Ja, ein Ansatz ist zum Beispiel, dass man Frauengruppen gründet. Da sucht man nach Frauen, die in einer schwierigen Lage sind und trifft sich regelmäßig mit denen und gibt denen zum Beispiel die Möglichkeit, Geld anzusparen. Das heißt, da spart dann jede Frau wirklich lächerliche Beträge, vielleicht irgendwie 50 Cent in der Woche in einen gemeinsamen Topf ein. Und wenn dann sie Geld braucht, entweder weil sie sagt, sie will eine Ziege kaufen, mit der sie eine kleine Zucht aufmachen kann, oder sie hat einen Notfall, dann kann sie sich aus diesem Topf Geld leihen. Und dadurch hat sie Zugang zu Finanzen, die sie vorher nicht hatte. Und da entstehen ganz tolle Projekte. Also ich habe zum Beispiel einen Schönheitssalon besucht, der wurde von einer Frau gegründet, die aus einem Dorf kam, in dem es überhaupt keine Einkommensmöglichkeiten gab. Und weil die aber sich Geld für eine Ausbildung leihen konnte, hat die diesen Schönheitssalon aufgemacht, der jetzt 5 Frauen aus dem Dorf beschäftigt.
Also dieses Gruppengefühl, auch Frauen stemmen da was zusammen, das macht man auch gemeinsam stark.
Auf jeden Fall. Es gibt überhaupt erstmal eine Plattform, auf der sie sich austauschen können und merken, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind. Und sie unterstützen sich dann auch gegenseitig. Vorher waren sie einfach ganz alleine da in ihrer Familie, ausgeliefert mehr oder weniger den Schicksalsschlägen, die da auf sie zukamen. Und diese Gruppen werden auch von Sozialarbeitern moderiert, die ihnen was zum Thema Frauenrechte auch erzählen und überhaupt mal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass sie sich nicht alles gefallen lassen müssen.
Und wenn die dann ja quasi teilweise auch zum ersten Mal wahrscheinlich über ihre Rechte überhaupt erstmal informiert werden, was sagen die denn dann? Also welche Rechte sind ihnen da besonders wichtig? Worauf legen die Wert?
Also ganz besonders wichtig ist ihnen zum einen die Abschaffung der Mitgift. Denn das haben sie alle erlebt, wie schwierig das ist. Da gibt es ja auch dann noch das Problem, wenn man die nicht pünktlich zahlt, die nicht vollständig zahlt, dann ist ja immer ein Druck, sind sie immer im Druck ausgesetzt. Also die Abschaffung der Mitgift ist ein ganz riesiges Thema. Und aber auch für die allermeisten die Abschaffung der Frühverheiratung. Also ich habe da eine 17-Jährige getroffen, die auch mit 13 verheiratet wurde. Und die hat gesagt, sie würde sich so wünschen, dass ihre Mutter überhaupt gewusst hätte, wie wichtig das ist, dass es ein Recht ist, nicht so früh verheiratet zu werden, dann hätte sie jetzt noch zur Schule gehen können und eine völlig andere Zukunft. Und wenn sich das durchsetzt, dann haben die Frauen da tatsächlich dann auch wenigstens in den nächsten Generationen andere Chancen als heute.
Ja, 2020 muss man sagen. Frauenrechte sind da einfach noch wahnsinnig ungerecht verteilt auf der Welt. Wie es in Indien aussieht, hat uns Katharina erzählt. Danke dafür.
Sehr gerne.
Zum Schluss dieser Podcast-Episode gibt es wie immer noch ein bisschen Service. Also zum einen erstmal der Hinweis auf unsere Mailadresse für Feedback jeder Art, dertag@deutschlandfunk.de. Und dann nochmal an dieser Stelle, weil es echt wichtig ist, bitte Hände gerade nicht schütteln, sondern am besten lang und gründlich waschen. Sich nicht so viel im Gesicht rumtatschen wie sonst, vor allem in Mund und Augen haben die Hände gerade nichts verloren. Und bei Krankheitssymptomen am besten zu Hause bleiben und sich beim Hausarzt melden, beim Gesundheitsamt oder bei der jeweiligen Corona-Hotline der Stadt, in der ihr wohnt. Damit kann jeder und jede dazu beitragen, dass die Ausbreitung des Coronavirus zumindest verlangsamt wird. Und das ist ja vor allem für alle wichtig, die eben nicht kerngesund sind, sondern schon angeschlagen, krank oder alt. Solidarische Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss.